eigentlich fange ich in letzter Zeit den Cast immer mit irgendeinem abgewandelten Zitat aus dem Film an, aber in dem Film reden die ganze Zeit Nazis miteinander. Ja. Deswegen ist alles, was ich irgendwie gefunden habe, ein bisschen komisch. Deswegen mache ich das nicht. Hallo und herzlich willkommen zum 185. Pancast. Wir hassen Filme und sprechen über den deutschen Film Der Hauptmann. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Malte Hallo. Springer und Max Ohle von Raison.
Etwas fiel aus dem Himmel, monströs und kalt. Es landete mit dem donnernden Dröhnen einer Totenglocke im Herzen der Zitadelle. Der olympische Herr der Schlacht war gekommen, ein Halbgott in brünierter Rüstung, ein gitarrenschwingender Avatar des Donners. Max, der Herr des Eisens. Ja, sorry, Leute, ist ein bisschen peinlich, aber ich hatte mir schon seit Jahren vorgenommen, mich endlich mal mit diesem Auszug aus einem Warhammer 40.000 Roman an selbst anzukündigen. Es ist jetzt natürlich wirklich auch albern, dass wir machen jetzt einmal den krassesten Wehrmachts-Nazi-Schinken und dann komme ich mit so einer martialischen Scheiße an. So, ich möchte mich dafür entschuldigen und ich bin quasi ich habe das mitgekriegt, dass es komisch ist.
Ja, Max, schwierig. Taiming ist nicht nur eine Stadt in China, ne?
Ja. Wie man sagt. Psst, Ruhe. So. Ja, verkackt. So ist es.
Leute, wie geht's euch?
Topfit und frisch. Ja, ich freue mich, dass wir mal wieder so einen Film und netterweise vom Weltkinoverleih auch so einen Screener bekommen haben. Und für einen Film, der ja auch einen super Trailer hatte und mich auch gut gehuckt hat und man richtig Bock hatte. Und habe ich selten bei so europäischen Produktionen im Vorhinein, weil ich ein vorurteilsbehafteter Mensch bin und freue mich eigentlich richtig.
Ja, wird eine gute Session. Ich könnte jetzt unser Pankers Fantasieschloss auch recht erhalten und sagen, ich bin immer noch krank, aber da weiß ich ja schon mit einmal lange habe. Ich bin einfach krank und es ist spät. Deswegen muss ich mich jetzt richtig schön durchpushen. Deswegen trinke ich auch fleißig an meinem alkoholfreien Bier, damit mir hier nicht die Stimme und die Stimmung ausgeht.
Man soll ja warmes, alkoholfreies Bier trinken, wenn man krank ist, habe ich mir mal sagen lassen.
Ah, ja, das habe ich auch gehört. Und kalte Suppe. Ja.
Ich dachte, irgendwie hat eine Mail bekommen, die ich noch ansprechen wollte, aber
haben wir gar nicht.
Stimmt, glaube ich nicht. Haben wir, glaube ich, nicht bekommen, aber wir haben so ein paar, glaube ich, ganz positive, schöne, wie heißt das, iTunes-Bewertungen bekommen. Da möchte ich mich nochmal für bedanken.
Vielen
da
Dank.
Ist unser Schnitt, sind glatte 5 Sterne.
Oh, yes.
Das freut uns natürlich, ja. Einer hat uns 3 Sterne gegeben, nee, 2 haben uns 3 Sterne gegeben, einer 1 Stern. Der hat doch irgendwie gesagt, diese bonierten Assis haben die Filme nicht gesehen.
Ja,
sowas.
Ja.
Der hat doch der eine Typ, ich weiß gar nicht mehr, wer er hieß. 60 positive, können gerne noch mehr werden, falls ihr die Zeit findet. Loggt euch da mal irgendwie bei iTunes ein und gebt uns eine Bewertung, das wäre total cool. Und sonst habe ich eigentlich nichts bezüglich des Vorgeplänkels. Deswegen würde ich sagen, können wir, wenn ihr wollt, direkt mit dem Hauptmann.
So, ja, wir sollen ja auch nicht mehr so viel Quatsch erzählen. Also dann ist es doch Wunder, ist doch gut. Dann geht's dir direkt los. Und ich fange an, weiter vorzulesen hier aus diesem Warhammer 40.000 Roman. Das ist heute nämlich der Karl Sondercast. Max liest Geschichten vor. So.
Manu, hallo. Ja, Leute, heute kommt mal kein hörspielartiger Spaß-Trailer. Ich habe gemerkt, als ich Ideen gesammelt habe für den Hauptmann-Trailer, dass mir da irgendwie nichts Vernünftiges eingefallen ist und ich auch irgendwie mir das auch so ein bisschen widerstrebt bei der Thematik. Jeder hat ja so seine eigenen Grenzen, die er mit denen er arbeiten kann, und irgendwie kann ich das bei dem Thema nicht, weil mich das irgendwie doch hart das irgendwie an die Substanz geht, und deswegen heute nur mal dieses Vorwort mit trotzdem natürlich verstellter Stimme. Eigentlich höre ich mich ja so an.
Ja, eigentlich ja so.
Ja. Heute nur mal so ein Vorwort. Genau. Und trotzdem viel Spaß mit der Besprechung zu dem, aber wirklich spannenden Film Der Hauptmann.
Es geht um Der Hauptmann. Der Hauptmann ist eine deutsch-polnisch-französische, ich sag mal, Halbbiografie, Dreiviertelbiografie vom deutschen Regisseur Robert Schwentke. Das ist ja so ein Historienfilm und ist, im Zentrum der Handlung stehen ja die Schreckenstaten des, ja, wie ich auch erst im Nachhinein herausgefunden habe, das tatsächlich, ja, der hat tatsächlich existiert, Willy Herold, ein Kriegsverbrecher, der zum Ende des Zweiten Weltkrieges ja, marodierend durch die Lande zog für ein paar Wochen. Und ja, zum Film selbst, der hat seine Weltpremiere gefeiert im September 2017. Mal wieder sind wir top aktuell dabei. Mit dem Release nächste Woche in Deutschland dann. Und genau, wer ist mit dabei? Ja, Publikumsliebling, wir lieben ihn alle, unser Mann vor Ort, Friedrich Lau, für mich ja der Junge, der ja eigentlich die Reinkarnation von Götz George, Max Hubacher, bei dem ich in der Hauptrolle, von dem ich dachte, dass ich ihn irgendwo schon mal gesehen habe, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie irgendwo gesehen im Film tatsächlich. Und ja, das sind, glaube ich, die großen Namen. Milan Peschel, Waldemar Kobus, doch, da sind schon eigentlich, man kennt viele tatsächlich, nur beim Namen wahrscheinlich nicht so doll. Gut, ich sag's mal wieder, es geht los zur Handlung. Wie ich schon bereits sagte, wir befinden uns wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges und ja, sehen, wie ein ja scheinbar deutscher oder ehemals deutscher Soldat durch die Walachei getrieben wird von einem, ja, von auch Wehrmachtssoldaten, die besoffen und johlend und mit einer Trompete bemannt, ja, auf diesen Mann nachstellen und ihm offensichtlich umbringen wollen, so zum Spaß. Und es gelingt ihm jedoch, sich da zu entfernen, seinen Häschern zu entkommen. Und ja, dieser Soldat, von dem wir bis dahin nicht wissen, wer er ist, wir folgen ihm, wie er dann versucht, irgendwie zu überleben auf eigene Faust, kämpft sich durch die Lande und findet irgendwann ja so einen liegen gebliebenen Wagen und in diesem eine Offizierskiste. Und was ist in dieser Kiste? Ja, ein paar Lebensmittel und das Wichtigste, die Uniform eines Hauptmannes. Und ja, die macht er sich zu eigen, streift sich die über und trifft dann auch kurze Zeit später auf einen anderen versprengten Soldaten und offenbart aber nicht, dass er eigentlich der, weiß ich nicht, ein Deserteur ist oder was auch immer, oder auch nur selbst ein versprengter Gefreiter, also ein Mannschafter, jemand, der ganz unten steht in der Rangordnung des Militärs, sondern nimmt sofort diese Rolle auch an. Und so nach und nach sammeln sich immer mehr ja, versprengte Wehrmachtssoldaten um diesen, ja, jetzt nunmehr Hauptmann und ziehen durch die Lande und treffen. Diese Gruppe trifft dann irgendwann in einem, ja, so einer Internierungslager für, ja, eigentlich, was das sind eigentlich ausschließlich meines Erachtens nach eigentlich so Deserteure, Kriegsverbrecher, Leute, die straffällig geworden sind. Ja, genau. Und dort wird man dann sehen, was so passiert, was dieser Mann dann mit seiner neu gewonnenen Macht alles so anstellt. Es sind keine guten Dinge. Und ich möchte da jetzt vielleicht gar nicht so konkret werden, das reicht vielleicht erstmal als Einleitung. Ja, was sagt ihr zu diesem wahnsinnigen, zu diesem Wahnsinn in Schwarz-Weiß?
Es entwickelt sich wirklich zu einem ganz schönen Wahnsinn, dieser Film. Und ich muss auch echt mal vorweg nochmal sagen, ich wusste nicht, dass das auf einer historischen Begebenheit beruht.
Hab ich ihn auch deswegen nicht. Ja. Das spoilern wir jetzt halt natürlich allen Leuten, aber man muss es irgendwie sagen, wenn man zusammenfasst.
Ja, deswegen.
Das kann man nicht so richtig drum rumreden.
Ja. Achso, wird das so als Twist verkauft, meinst du?
Nee, aber es hat bei uns allen ja so funktioniert. Ja. Also wir alle wussten es nicht, bis dann die Abländer waren, ja, am Ende.
Zumindest hat das meine Sehart insofern beeinflusst, dass ich, dass es für mich relativ deutlich kein Historienfilm war, sondern eben so ein bisschen, ja, was allegorisch was aufzeigen will, aber mit einer totalen, ganz kühlen Distanz einfach. Also ja, der Distanz einer wirklich bitterbösen Satire eigentlich fast. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht am Anfang. Also dieser Aufbau, dieser langsame Anstieg von Herold, wie er dann echt schon so fast märchenhaft so dann diese Hauptmannsuniform findet und sie anprobiert, so wie Cinderella den Schuh quasi, ja, dann so seine Gefolgschaft um sich schart, bis hin dann zu diesem Arbeitslager, woher kommt dieser ganze Aufbau. Ich fand es großartig, muss ich sagen, ist dieser Anstieg auch der Gewalt und was Herold dann in der Lage ist zu tun, wie du es gesagt hast, mit seiner neu gewonnenen Macht. Das war unglaublich gut gezeigt, auch vom Pacing her. Dazu auch eine sehr, ja, wie sagt man, elegante Machart einfach. Also der Film ist ja nicht nur in Schwarz-Weiß, er ist auch sehr, sehr still von der Kamera her. Entleiht sich da so manches aus dem Arthouse, würde ich sagen, durchaus auch. Wie er die Bilder so anordnet, hat hat mir unglaublich imponiert, aber dann gegen Ende hat es mich dann ein bisschen zu sehr gelangweilt, weil ich das Gefühl hatte, der Film wollte einen Punkt machen, den macht er nach zwei Dritteln und dann ergeht es sich alles in sehr viel Gewalt und sehr viel Exzess. Ich weiß nicht, ob ihr noch an High Rise erinnern könnt, da war für mich so, hatte ich so dasselbe Gefühl, so okay, ihr habt gesagt, was ihr sagen wolltet, jetzt hauen wir noch eine halbe Stunde Chaos hinten dran und das hätte es für mich ja nicht gebraucht.
Ja klar, alle Filme sind zu lang, nämlich 2 Stunden, 90 Minuten wären besser gewesen und noch 3 weitere Dialoge hätten den Film perfekt gemacht. Das kann man, glaube ich, zu jedem Film sagen und es tritt auch hier wieder zu. Was ich ganz interessant finde, ist, dass der Regisseur, der Robert Schwentke,
ja, oder? Schwentke, genau. Ja.
Wo ist er genau. Hier? Zieh die IMDb-Seite runter. Der hat ja gar nicht die letzten Jahre deutsche Filme gemacht, sondern amerikanisches Kino. Und zum Beispiel 2 Filme von dieser Serie, dieser Young Adult Fiction Serie, wie heißt es? Divergent, ja. Oder Insurgent und sowas. Davon hat er 2 Filme gemacht. Dann hat er R.I.P.D. gemacht, oh Gott, Rest in Peace Department, diesen Crap-Film mit
Jeff Bridges.
Wie heißt der? Ryan Reynolds und Jeff Bridges. Dann Red, Älter, Härter, Besser, diesen Action-Film mit Bruce Willis, mit diesen ganzen alten Leuten. Flight Plan, ohne jede Spur. Stark. Das hat er vorher gemacht und mit wem zusammen? Mit Florian Ballhaus
an
der Kamera. Ja. Und wer ist das? Der Sohn von Michael Ballhaus, einem der berühmtesten Kameramänner der Welt, der zum Beispiel Goodfellas gedreht hat. Und dann auch Wild Wild West und auch viel Quatsch.
Ja, der hat alles Scorsese-Filme gemacht, tatsächlich einfach, ne?
Okay, das wusste ich gar nicht. Also
90%.
Ach, Departed,
ja,
okay.
Ist Wahnsinn, ja.
Nice, okay. Und stimmt. Und man sieht das. Oder wenn man es weiß, dass Schwentke vorher irgendwie in den USA war, dann merkt man hier, der Film ist so abgeklärt und visuell ist er sich so selbstsicher, ne, in diesen Bildern. Ja. Ich habe zwischendurch Flashbacks gehabt zu auch die 7 Samurai oder so, weil ich dachte, boah, sieht das episch aus und düster und auch so entrückt aus der Zeit. Und wenn man sich Interviews mit ihm durchliest, dann sagt er auch, dass das ein bisschen sein Ziel war, nicht ganz klar zu machen, wie man sich diesem Hauptmann gegenüber fühlen soll. Also er hat schon versucht, den Zuschauer auf dessen Seite zu ziehen, weil er am Anfang verfolgt wird, ne? Und dann plündern muss, aber man denkt sich, ja gut, was sollst du sonst machen? An der Front sterben, ne? Also aus jetziger Sicht denkt man sich, okay, was, keine Ahnung, was hast du für eine Wahl eigentlich, ne? Sterben oder halt langsamer sterben und dafür aber halt da Verbrechen begehen, die man damals als Verbrechen gesehen hat. Und dann zieht er sich diese Uniform über und dann macht es natürlich Spaß, ihm dabei zuzusehen, ne, wie er diese Rolle spielt. Das ist ja noch ein ganz altes Trope im Film. Ne? Jemand gibt sich als jemand anders aus. Hatten wir jetzt auch zum Beispiel auf der Berlinale in Transit und in diesem Eva-Film nicht gesehen. Das ist irgendwie ein Mittel, das ist allgegenwärtig und man ist immer dabei und fragt sich, ja, schafft er es? Und er schafft es ja, und das ist ja scheinbar auch historisch so, weil er so brutal und dreist ist. Ja. Also weil er sich so dreist als dieser Hauptmann ausgibt, wo es ja, der Film sagt nie, ob er diese Papiere vielleicht wirklich dabei gehabt hat, aber er braucht sie einfach gar nicht. Ne? Also er braucht keine Papiere. Er sagt ja, er hätte das Kommando vom Führer selbst.
Von ganz oben.
Mal zu gucken, was hinter der Front so abgeht. Und das schüttet Eindruck und das reicht. Und ich finde, er spielt es so gut. Also gerade auch diese Pausen, bevor er erst was sagt. Ne? Er zögert ja eigentlich immer so ein bisschen zu lange, bevor er denen dann seine Version auftischt. Aber genau das lässt ihn so, ja, wie so einen eiskalten Nazi auch wirken, irgendwie, finde ich. Und das macht echt Bock. Und man kennt das ja bei so Hochstaplerfilmen, dass es den Leuten dann irgendwann zu gut geht, dass sie das versuchen, ihr Glück auszureizen. So. Und das ist natürlich dann am Ende ein bisschen schwierig. Aber ich finde, ihr habt schon recht, also über lange Zeit ist man da drin und man denkt sich so, ah krass, das ist wie so ein bisschen wie so ein Tarantino-Film eigentlich, ne? Also wirkt es so über lange Strecken so, aber halt von den Deutschen gemacht, finde ich ziemlich stilsicher, ziemlich geil und Frederik Lau ist halt der, du hast es schon gesagt, aber ist halt der Oberhammer, ne? Also ich finde ihn auch hier wieder so geil, der hat so eine Präsenz und ich wünsche mir eigentlich so einen deutschen Actionfilm mit Frederik Lau in der Hauptrolle.
Ich finde die Darsteller auch durch die Bank großartig. Auch besonders gefallen hat mir ja auch einer der schrecklichsten Charaktere in diesem Bunch of schreckliche People, Alexander Fehling, den ich sonst auch noch nicht so oft gesehen habe, aber hier echt auch großartig. Der spielt ja diesen, der zu Beginn den Herold jagt. Und den er dann ja wieder trifft. Und den finde ich auch so krass ekelhaft. Das ist echt on point, ey. Ja, Wahnsinn. Stimmt. Richtig krass. Ich finde, er wurde richtig abgeliefert. Es hat Spaß gemacht. Und es war so schaurig schön, den dabei zuzugucken. Und beim Handwerken. Ganz toll. Was mir an der Story selbst gefallen hat, ist eben, ich wusste ja vorher auch nicht, dass das auf historischen Begebenheiten beruht, dass ich mir dachte, ja krass, das ist halt schon so eine Allegorie auf die Entstehung des Dritten Reiches ja selbst, ne? Weil Hitler ja quasi war ja auch der einfache Gefreite sozusagen, der dann es geschafft hat, ganz viele Leute um sich zu scharen und alle zu Mördern zu machen. So, ne? Also ja. Das, und das ist ja hier auch so. Dieser eine, der da einfach sich diese Uniform, der jetzt quasi zum Führer wird und sich da ja auch noch selbst ernennt quasi dazu, ja auch in dem Fall. Und jeder dann eigentlich dem ihm blind folgt, weil man muss es so machen. Und eben, das ist ja auch so diese, ja, die große Problematik in Deutschland, Zitat Mario Basler, nein, wenn dieses Problem einfach eben mit so diesem wahnsinnig gewalttätigen, autoritären Regime ist, dass wenn die Angst regiert, irgendwann die Leute auch nicht mehr fragen, weil er hat ja kein offizielles Dokument, er sagt ja einfach nur, ich komme, ja, das ist Befehl von ganz oben, vom Führer selbst. Und auch wenn es ja bei den Leuten, die er trifft, die haben ja durchaus die berechtigten Zweifel, dass das irgendwie Quatsch ist. Aber allein die Angst, dass es doch stimmen könnte, macht dann doch alle auch dann zu Mittätern. Und das finde ich ganz großartig. Ich finde, der Film hat wirklich hier viel reingebracht. Auch so die, auch gerade in der Rolle von Friedrich Lau, dieser komplett eigentlich entmenschlichte Soldat, der aus dem Krieg kommt, der eigentlich auf alles scheißt, dem auch alles egal ist, der eben einfach, wie er, der auch sagt, quasi dann ja zum Ende auch noch sagt, weißt du, so scheiße wie du kann ich eigentlich nie werden, so, weil, ja, aus einfachen Leuten wurden einfach Mörder gemacht. Da ist ganz viel drin, das finde ich ganz großartig, ja.
Ja, einfach in dieser Tatsache, dass jeder in dem Film quasi sagt, so, er hat die Uniform an, er sagt, das ist okay, dann ist es auch okay. Da lässt sich auch so viel reinlesen, wie halt einfach so diese vom System vorgegebene Ordnung einfach jegliche Selbstverantwortung ersetzt hat. Also du musst dann auch das nicht mehr mit dir selber und deinem eigenen Moralverständnis abklären, dass wir jetzt hier Leute umbringen, sondern nee, der sagt das und deswegen machen wir das auch so. Und dass da auch so stur dran festgehalten wird, das war für mich eins so der stärksten Themen oder Sachen, die der Film mir hier so vermitteln wollte. Natürlich auch, wie einfach es ist, dann halt diesem Machtsog da so hineinzurutschen und auch nicht mehr auszubrechen halt in der Person von Herold. Aber es war ja schon nicht so, dass er jetzt der einzige Böse in einem Meer aus guten Menschen war, sondern an sich ist ja das Abbild des Menschen an sich hier ja ein unglaublich schwarzes Abbild. Also die sind ja grundschlechte Sadisten, alle irgendwie. Und oder? Würdet ihr das auch so sehen? Das ist, also,
Ich würde eher sagen, dass es so ein bisschen so ist, dass in so einem Kreislauf diese Taten dann entstehen, weil jeder die Rolle erfüllt, also weil jeder ein Problem sieht. Das Problem sind ja in dem Lager diese Deserteure und Kriegsgefangenen eigentlich, ne? Weil man die durchfüttern muss, obwohl es die letzten Tage des Krieges sind, was man dann noch nicht ganz weiß, aber man eigentlich die Nahrung gern für sich selber hätte wahrscheinlich. Und deswegen kommt er da rein und will eigentlich ja nur überleben. Ja. So, ne? Aber er merkt halt, die brauchen hier eigentlich, also die wollen eigentlich diese Leute umbringen, die brauchen nur einen, der sagt. So, und wenn ich jetzt diese Rolle annehme, dann passe ich eigentlich hier perfekt rein. Und die denken sich so, wir wollen die eigentlich umbringen, wir brauchen nur einen, der es befehlt. Aber eigentlich wollen wir es nicht, nur wenn es befohlen wird. Ne? Wenn es befohlen wurde, können wir es eigentlich machen. Und dadurch finden sich alle so in diesen Kreislauf und dieses Mobile des Schreckens irgendwie so ein und dann geht es immer weiter. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz geil, wie so ein Machtvakuum dann so die Täter anzieht.
Aber Leiter dieses Arbeitslagers sagt ja schon auch relativ deutlich, er will diese Menschen, die Gefangenen lieber umbringen, damit mal wieder was passiert. Er sagt ja, endlich passiert mal wieder was, endlich kommt immer einer und gibt uns mal wieder Anweisungen. Es ist auch schon so Gewalt aus Langeweile, auch einfach, oder?
Ja, und das ist dieses, das finde ich ganz, dieses, ist das Hausmeister Krause, Ordnung muss sein.
Für mich ist es der Klischee-AfD-Wähler eigentlich, ne? So, es muss doch mal wieder, also so ein Typus, den es auch gibt, ne? Ich sage jetzt nicht, dass alle so ticken, aber genau dieses, es muss doch mal wieder Ordnung rein. Es sind jetzt hier einfach zu viele. Man kann diesen Film und manche Problematiken da auch wunderbar auf die Flüchtlingsthematik in Deutschland auch übertragen. Dieses Ganze, es muss doch einer mal auf den Tisch schauen, so kann es doch nicht weitergehen. Das ist ja einfach zu viel alles. Das hast du da wirklich wunderbar drin, auch in diesem Charakter dieses ekelhaften Lageraufsehers da, der wirklich einfach nur widerlich ist und der ja auch wirklich ein totales Brot ist, ne? Der eigentlich, man weiß gar nicht, was er mit seiner Ordnung will. Der hat den ganzen Tag nichts zu tun. So, was ist denn eigentlich das Problem, ne? Und wie das Töten dann ja auch zum Alltag wird. Ich meine, das ist ja generell, wenn es um Krieg geht, da diese, auch eine Thematik. Aber wie eben dann auch, weil eben, es ist jetzt schon nicht so, dass jeder auch von diesen Truppen, die der Herold auf dem Weg zu dem Lager einsammelt, ist, glaube ich, nicht jeder irgendwie ein mordlustiger Typ, aber irgendwie hat man sich, sind die einfach komplett getrennt von sich selbst, weil sie einfach fremd, komplett fremdbestimmt sind innerhalb dieses Systems. Und das ist schon Wahnsinn. Und da ergibt sich ja einfach so ein krasser, ja, Blutstrudel aus Gewalt. Und der, um das nochmal zum Film oder dann nochmal über die Kritik dann zu kommen, ja, zum Ende hin nimmt es vielleicht ein bisschen Überhand, weil ich auch finde, dass der Film am gewissen, also dann irgendwann seinen Punkt gemacht hat, ne? Und klar kann man sagen, so der historischen Vollständigkeit halber geht man dann eben noch weiter. Ich weiß nicht, ob es notwendig war. Vielleicht, man kann es vielleicht so interpretieren, dass man Sodom und Gomorra noch vollständig machen wollte. Deswegen kommt noch die Szene, in der sie dann eben mit den Frauen da sich balgen und so weiter. Weil musste man dieses Bild dann vervollständigen. Das ist quasi, also erst ist es nicht nur diese Gewaltebene, sondern man gibt dann sich auch noch sozusagen den kompletten Sündenfall dann sozusagen hin, wenn man so will. Ja, weiß ich nicht. Es war schon auf jeden Fall auch für mich echt nervlich schon fordernd, dann auch immer mehr, ja.
Aber ich frage mich, ob ich hätte mir schon gewünscht, dass da irgendwann nochmal die Brechung kommt mit diesem nicht entziehbaren Strudel der Gewalt anscheinend. Aber vielleicht will ich da auch zu viel gerade. Also ich meine, gerade die Nebencharaktere, die ja da alle mit reingezogen werden, den allerersten, den er trifft, der gefreite Freitag, Milan Peschel, der wäre doch, bei dem sieht man doch den Zweifel in den Augen und der will eigentlich nicht mitmachen, merkt man irgendwann. Und wäre der nicht vielleicht gut angelegt gewesen dafür, dann doch nochmal eine kleine, nur eine angedeutete Gegenströmung vielleicht nochmal zu dieser absoluten willkürlichen Ekelhaftigkeit, die alle anderen an den Tag legen, dann nochmal in diesen Film reinzubringen.
Und es ist ja nicht willkürlich und ekelhaft am Anfang, aber es ist ja sehr geordnet in dem Lager, ne? Also ich finde, dass eigentlich das, was danach im Film passiert,
das Krasse,
dann ist er sich eigentlich einfach über selbstsicher und gibt sich dann hin. Also es hat eigentlich, dann hat die Gewalt nicht mal mehr eine Funktion. Ja. Die hat ja noch in diesem Lager, hat die Gewalt ja noch im NS-System noch eine Funktion, die es gibt. Aber später ist es ja dann nur noch reine Plünderung. Mhm. Ne? Es wird einfach nur noch auslassen. Dann wird er ja leichtsinnig quasi. Denn er könnte ja mal merken, dass langsam irgendwie die Besatzung naht oder dass er vielleicht festgenommen werden würde. Aber dann gibt es ja auch noch, na gut, will nicht spoilern, aber dann passieren immer noch Dinge. So, und das ist, deswegen fand ich das eigentlich ganz okay. Aber es ist halt visuell ein bisschen, also für den Zuschauer einfach so ein bisschen ermüdend, diesen Exzess dann noch so daran zu sehen. Aber ich finde, er gibt schon ein bisschen Sinn, weil es so bei ihm zeigt, okay, er ist jetzt völlig in dieser Rolle drin, denkt, er kann sich jetzt auch alles erlauben, egal wo.
Ich finde, es ist halt absoluter Wahnsinn. Also es war ja, historisch ist es ja tatsächlich so, dass dieser Willi Herold, der war ja irgendwie 20 Jahre alt, als das passiert ist. Das ist halt Wahnsinn. Und es ist natürlich schon dieses, es gibt ja dieses Abraham Lincoln-Zitat, wenn du einen Menschen testen willst, dann lass ihn nicht leiden, sondern gib ihm Macht. Und offensichtlich hat er wirklich, da sind irgendwie die Gestirne, standen da echt scheiße an dem Tag, an dem Willi Herold eine Hauptmannsuniform gefunden hat. Weil da hat ja jemand einfach nur komplett sein Sadistentum auf einmal ausleben können. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und was du gesagt hast, Christian, die Gewalt hatte da nicht mal mehr sozusagen System, sondern es war einfach, also was ja eh schon ein bisschen fast zynisch ist, da so drauf zu gucken, sondern, oder weiß ich nicht, oder sehr kalt und rational, ein bisschen juristisch, aber das ist schon Wahnsinn, dass es dann einfach komplett außer Kontrolle gerät. Ich finde, Malte, nochmal zu deinem Punkt, ich glaube, für mich war das an der Stelle okay, dass da nicht nochmal der Gegenpol kam, also dass nochmal aktiv jemand da versucht hat zu rebellieren. Es gab ja höchstens den einzigen Gegenspieler, weil das war ja dieser auch dieser andere Offizier, der im Lager war, der zumindest darauf gepocht hat, dass er mal hier irgendwie einer mal ein Dokument auf den Tisch legt. Es wäre ja aber doch noch so ein lustiger Abend geplant dann irgendwie demnächst, weil es wären ja unter den Gefangenen noch einige Schauspieler, das ist ja auch so dieses Absurde, was es ja auch, solche Szenarien gab es ja auch real tatsächlich, aber ich finde es ganz gut, dass das nicht kam, weil ich glaube, das gab es auch nicht, dann einfach zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch wirklich nicht und das ist halt echt einfach Wahnsinn, dass das mal war irgendwie und der Film ist da echt gnadenlos und aber auch zu Recht und zum Glück ist er filmisch auch gut, deswegen kommt er, glaube ich, bei mir auch so gut weg.
Vielleicht mehr der Wunsch des Zuschauers, also mir jetzt passiert jetzt doch mal was anderes oder so quasi. Ja klar, aber ich kann schon verstehen, dass es vielleicht nicht unbedingt Platz hatte in dem Film und auch keinen Platz braucht.
Den Wunsch kann ich total gut nachvollziehen.
Ja, aber was ich auch nochmal dazu erwähnen muss, ist, dass das schon auch mit einem gewissen Humor am Anfang ja auch alles passiert. Ja. Also, dass man schon auch mal so ein paar Mal auflacht, ob der Dreistigkeit von Herold und dass es schon auch dadurch man zumindest emotional da so ein bisschen, oder ich konnte da zumindest eine Distanz zu dem Gezeigten aufbauen, weil das irgendwie auch eben klar, als reale Sache funktioniert, aber eben auch als überspitzte Satire auf die reale Sache eben auch noch funktioniert, wo man so, sich so denkt, ach krass, das geht doch jetzt nicht wirklich, das ist ja verrückt, wie der das macht und so, hahaha, ne, und auch diese eine Szene, wo dann wirklich so die drei Obermufflis im Lager dann darüber diskutieren, ob sie jetzt diese Gefangenen jetzt endlich mal umbringen dürfen und das echt in so einer ellenlangen Telefonkette dann so endet, ja. Diese Telefoniermontage, wo jeder nochmal wen anders anruft, um sich da einen Befehl abzuholen, ob das jetzt geht und nee, da müssen wir noch das Justizministerium noch kurz Bescheid sagen, die sagen, ruf mal hier den, weiß ich nicht, Gauleiter in Oldesloe an oder was auch immer, der sagt dies, der sagt das, das hatte für mich auch schon sowas, gestelltes, theatralisches, eben mit der Absicht, da einen Punkt zu machen und nicht unbedingt, um da was Historisches abzubilden. Und das ist mir so ein bisschen verloren gegangen dann am Ende.
Ja, ich finde aber gerade, dass diese Form von Bürokratie ist ja echt. Also
naja,
weil diese Organisation des Holocaust und war ja komplett bürokratisch durchorganisiert, ne? Also das ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach, ja. Man würde sagen, Realsatire trifft es irgendwie nicht so richtig, aber es war.
Aber es ist ein guter Punkt, stimmt, diese Szene wird ja total ausgereizt, ja. Ne, dass dann nochmal jemand, und man selber denkt, ist ja auch zu einem gewissen Teil, ist man ja an dem Denken drin, hoffentlich erreichen sie den Gauleiter, damit er ihnen erlaubt, die Leute umzubringen. Ja. Das ist ja dein Standpunkt normalerweise, wo der Film dich als Zuschauer rein zieht, ne? Also in dieses, weil du ja mit der Hauptperson eigentlich mitfiebern sollst und das ist halt schon so absurd und dadurch ist es eigentlich ganz interessant, wenn der Film dir die Schrecken so ein bisschen runterjubelt, ne? Weil dieser Hauptdarsteller halt auch so großartig ist und dich so in den Film reinzieht. Der Typ ist eine absolute Entdeckung, finde ich. Wie heißt der nochmal?
Max Hubacher.
Auf Max Hubacher, genau, ist glaube ich auch am Schauspiel in Leipzig.
Ja, wohl ja.
Kann man sich da sogar ansehen, wenn man ihn groupie-mäßig stalken will. Hat mir richtig gut gefallen, der Hauptmann, aber für mich haben trotzdem so ein paar Längen überwogen. Deswegen manchmal spießige 7,5.
Stark, die habe ich auch. 7,5 auch von mir.
7,5 ist eigentlich fair. Aber vielleicht. Nee, von mir gibt's 8.
So klang's auch.
Ja, doch. Find's großartig. Und sollte man gucken und je nach Gusto. Weiß ich nicht, manch einer sollte vorher was essen, manch einer vielleicht nicht. Je nachdem, wie die Befindlichkeit so ist. Also sehr schon echt intens, sagt man ja heutzutage. Ja.
Jo. Ja, der Hauptmann ist seit letzten Donnerstag in den deutschen Kinos, vielen Dank nochmal, genau, hast du schon gesagt, an Weltkinoverleih, dass wir den Screener uns anschauen durften. So macht man einen Trailer, so macht man Bock auf den Film und so zieht man es dann auch durch.
Mega.
Finde ich ganz beeindruckt, finde ich wirklich ein cooler, ja, so Genrefilm kann man vielleicht nicht ganz sagen, aber den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, denke ich doch auch. Wenn ihr den gesehen habt, könnt ihr uns eine Mail schreiben, derpancast@gmail.com mit eurer Meinung, könnt ihr aber auch so machen und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen in dem, was wir hier machen. Das geht auf Patreon und Steady. Da könnt ihr uns monatlich so ein Packers-Abo abschließen, so ein Spenden-Abo. Und dann gibt's auch was, Sticker und Beutel und ein paar Podcasts exklusiv. Die Links gibt's in der Beschreibung. Und da ist auch der Direktlink vielleicht, wenn wir den eingebaut haben, zu PayPal, falls ihr uns da direkt Geld schicken wollt. Das hilft uns total doll. Das machen auch schon viele Leute. Das freut uns. Und dafür wollen wir uns natürlich jetzt nochmal bedanken.
Jawohl.
Und dann kommen wir zur Abschlussrunde. Here I've been feeling the movies get told. Und auch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden. Ja, wird das der kürzeste Pancast, den wir je gemacht haben? Ich zähle hier 30 Minuten. Ich habe in der letzten, wir haben in einer Session 2 aufgezeichnet. Da haben wir so viel Berlinale und Oscars und alles. Und ich hatte doch keine Hörerpost.
Lass uns eine halbe Stunde über Into the Breach schnacken. Was hältst du davon?
Das können wir machen. Genau, Malte, wir haben ein Computerspiel gespielt. Das heißt, Into the Breach ist von den Machern von FTL. Das ist so ein Strategiespiel, wo man die Crew eines Raumschiffs steuern kann. Ne? Mhm. Das ist, war ganz, ganz, ganz erfolgreich, hat diesen Term Roguelike, dieses Wort wieder etabliert, nämlich Spiele quasi, die du immer wieder von vorne anfangen musst, aber du lernst immer wieder was dazu. Und jetzt haben sie ein Strategiespiel gemacht, wo man gegen große Insekten kämpfen muss.
Ja, Roboter gegen Insekten. Mein Lieblingsgenre-Spiel. Nee, es ist eigentlich ja, rundenbasiertes Strategiespiel, was mir so gut gefällt daran, weil ich ein alter Opa bin, was das angeht. Zeit ist kein Faktor und auch so Zufälle sind kein Faktor. RNG heißt es ja. Ich kenne ein paar Begriffe aus der Fachsprache. Nee, sondern es ist halt wirklich, du musst halt, ja, also du kontrollierst drei Einheiten, musst die gegnerischen Einheiten lang machen, siehst aber vorher, wo sie hingehen werden und wen sie angreifen werden, in welche Richtung sie schießen werden, kannst also alles ausplanen und ich hab echt gemerkt, wie ich mir auch bei recht kurzen, simplen Levels dann gerne mal so 7 Minuten Zeit lasse, um alle Möglichkeiten durchzuspielen, wie so eine Runde Schach fühlt sich das manchmal an, also echt so, ja, Schach mit Transformers-Optik oder Pacific Rim-Optik, so ungefähr, so spielt sich das, aber eben auch eben mit diesem XCOM-mäßigen oder generell diesem Roguelike-Element, dass ich halt, dass du trotzdem eine Entwicklung hast, die immer weitergeführt wird und nicht an den einzelnen Runden klebt. Und das ergibt für mich echt ein super cooles Konzept. Das Spiel ist für mich so ein klassischer Lückenfüller auch. Ich habe es schon 6 Stunden gesuchtet, aber auch schon für eine Viertelstunde gespielt, wenn ich gerade kurz nichts zu tun hatte. Eignet sich für viele Sachen. Mir macht es ganz viel Spaß.
Ja, ich finde es auch echt cool. Ist eigentlich gar nicht so meine Art Genre, aber bei mir ploppen natürlich die Alarmglocken auf, wenn ich so sehe, dass FTL-Nachfolger irgendwie kriegt 9 von 10 Wertungen, dann muss ich es natürlich spielen. Mir hat es sehr gut gefallen, weil es auch so ein Puzzlespiel ein bisschen ist und gerade auch, weil es nicht so ganz zufällig ist, ne? Weil man wirklich gut planen kann, genau weiß, was passiert. Es wird echt bockschwer irgendwann. Ja. Ich habe es dann geschafft, auch mit ein bisschen Glück, weil es gibt eine Sache im Spiel, ist zufallsgeneriert, nämlich ob die Gebäude Schaden nehmen oder nicht, und da hatte ich sehr viel Glück, deswegen habe ich es geschafft, das durchzuspielen in diesem letzten Level. Hab aber auch tatsächlich wieder Bock, mich wieder ranzusetzen. Ne? Und merke ich aber Roguelikes nicht. Also ich finde, es eigentlich ist es schon eine Art, wie man ein Spiel, was vielleicht 6 Stunden lang ist, auf 100 Stunden strecken kann, dadurch, dass du immer wieder von vorne anfangen musst. Und weiß nicht, wie lange ich das jetzt gemacht hätte, wenn ich nicht dann so frühe Erfolge gehabt hätte. Aber ich finde, man lernt schon ganz gut aus und kann halt eben was freispielen. Es macht irgendwie total Spaß. Aber an sich ist Roguelike nicht mein Genre, merke ich immer. Mhm. Auch sowas wie, ist ja kein Roguelike, aber so Sachen, wo man so ewig klicken muss und ewig den gleichen Scheiß, so wie bei Diablo auch oder sowas, das merke ich so, Destiny, das sind alles so Spiele, hört mir weg damit, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Plus, was ich auch nicht wusste, kann man echt mal googeln, wenn man einen Mac hat und Bock hat auf ein PC-Spiel, das keine Anforderungen hat. Ich habe das zum Laufen bekommen mit so einer Reddit-Anleitung. Es gibt diese Wine-Wrappers, jetzt wird es irgendwie nerdig, aber es gibt Wine, so ein Programm, das quasi so Windows-Anwendungen dir umschreiben kann für einen Mac, und das hat funktioniert. Und dadurch, das kostet irgendwie 13 Euro gerade das Spiel, also genau, jetzt haben wir, glaube ich, echt genug dafür geredet, aber kriegt man auch auf dem MacBook Air zu laufen. Into the Breach ist ganz cool. Ich, wenn ihr das hört, werde schon in Marokko sein, werde schon morgen wiederkommen. 10 Tage Urlaub habe ich mir genommen und war bestimmt cool, keine Ahnung.
Ja,
kann ich doch nicht sagen.
Ich wünsche dir viel Spaß gehabt zu haben, eine gute Zeit gehabt zu haben. Schon mal von hier aus.
Werde ich hoffentlich schon gehabt haben.
Ja. Ich finde das ganz gut mit unserem Future-Zeitreisen-Cast. Das gefällt mir ganz gut.
Ja, finde ich auch. Was geht bei dir?
Computerspiele, ja. Ich würde ja gerne mal wieder World in Conflict spielen, aber die haben ja die Server abgeschaltet. Also geht dann nicht mehr. Das war das wirklich das beste Spiel. Ach, schade ist es. Naja, Highlights. Ich habe eben 1 Liter Cola Light getrunken. War auch ganz gut. Mal gucken, ob ich nachher schlafen kann. Bin ganz aufgeregt. Ich habe ein kleines Highlight. Nur ich höre ja ganz gerne mal so, auch wenn man mal laufen geht, Black Label Society. Schöne, mit Frontmann Zach Wild, dem ehemaligen Black Sabbath Gitarristen. Er ist ein Atze durch und durch und macht gute Heavy Rock, Heavy Metal Mucke, die ordentlich bluesy ist und einfach tonnenschwer. Und das mag ich sehr gerne. Und die haben irgendwie vor einer Weile mal wieder ein Album rausgebracht. Das ist genau wie alle anderen Alben. 3-4 Balladen drauf und ansonsten so Rocksongs. Die Rhythmen sind auch immer gleich. Ich habe auch die Verteilung ist auch immer gleich. So wie, wann mal kommt mal der. Und ist so ein bisschen, man kauft, was man kriegt. Und das ist manchmal ganz angenehm. Und genau, ansonsten, ja, das wird jetzt echt ein kurzer Cast. Ich habe überlegt, ob wir nochmal kurz über Lebensmittel sprechen oder so. Also, weiß ich nicht, was es wird. Ja, aber das war's sonst erstmal von mir. Ja, Asia-Mayonnaise rühre ich mir immer noch gerne an, Malte. Ich muss mir nur bald neue Sojasauce kaufen, tatsächlich.
Soll ich mir vielleicht patentieren lassen? Ich glaube, ich habe die erfunden.
Ich glaube es auch, ja.
Mayonasia oder Mayonnaise?
Ich weiß es auch nicht.
Wir hatten zwei Varianten, drei. Ja.
Wenn ihr es noch wisst, schreibt uns, wir machen jetzt einfach so kurz an. Mail an der pancast@gmail.com. Was rührt ihr euch gerne in die Mayonnaise? Das würde uns sehr interessieren.
Ja.
Auch eure Meinung zu dem Film, den wir besprochen haben oder zu anderen Filmen. Off-Duty-Vorschläge, Rezepte. Was macht ihr gerne in eurer Freizeit? Interessiert uns alles, lesen wir alles, sprechen wir alles an. Der pancast@gmail.com ist die Adresse, ihr könnt uns unterstützen, haben wir schon gesagt. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal wieder hören, wo wir über I, Tonya oder wahrscheinlich eher Annihilation, diesen neuen Netflix-Film, der jetzt, wenn ihr das hört, schon rausgekommen sein wird, sprechen werden. Das heißt, ihr könnt ihn schon vorgucken und dann könnt ihr live mit uns, immer wenn eine Pause ist, was reinrufen. Dann ist es so, als würdet ihr euch mit uns unterhalten. Und was ist das, wenn nicht ein Podcast? Unterhaltung mit Freunden, mit dem man gar nicht befreundet ist. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ja, ciao.